Grünstadtmenschen. Grün und clever.
Vor einigen Jahren habe ich von einer Freundin einen kleinen Ball aus Zweigen geschenkt bekommen. Er sah aus wie so eine Handvoll trockenes Moos. Wirklich unspektakulär. Sie hat gesagt, ich soll es ins Wasser legen und schauen, was passiert. Habe ich gemacht. Ich habe eine flache Schüssel genommen, Wasser reingetan und das Moosknäuel schwimmen lassen. Das trockene Pflanzenbündel hat sich innerhalb weniger Stunden aufgefaltet, die Blättchen wurden grün und am Abend hatte ich eine Schale gefüllt mit einer großen, sattgrünen Pflanze. Faszinierend. Bei der Pflanze handelt es sich um eine unechte Rose von Jericho. Selaginella lepidophylla. Sie begeistert mit ihrer wundersamen Auferstehung große und kleine Pflanzenfans immer wieder aufs Neue. Aber wie ist es möglich, dass aus einem komplett vertrockneten Pflanzenbündel nur mit ein bisschen Wasser eine lebendige Pflanze wird? Das wollen wir uns heute in Grünstadtmenschen, grün und clever, doch mal genauer anschauen. Ich bin Carina von Mein Schöner Garten und ihr seid herzlich willkommen bei unserer heutigen Survival-Show. Pflanzen sind ja echt brutal hart im Nehmen. Sie können sich an fast alle Lebensbedingungen anpassen. Manche Standorte sind ja so extrem, dass die Grünlinge sich komplexe Strategien zulegen mussten, um überhaupt überleben zu können. Die Rose von Jericho, die ich euch eben vorgestellt habe, ist ein gutes Beispiel. Sie stammt aus den Wüsten von Arizona und Texas, wo es nur wenige Wochen im Jahr überhaupt Wasser gibt. Um mit solchen extremen Standortbedingungen zurechtzukommen, hat die Natur die sogenannten wechselfeuchten Pflanzen erfunden. Im Handel kennt man diese Wunderdinge auch als Auferstehungspflanzen. Denn die Show, die sie beim Eintreffen des ersehnten Regens abziehen, gleicht tatsächlich einer Auferstehung von den Toten. Auferstehungspflanzen können es aushalten, wenn sie bis zu 95% austrocknen. Kommen sie mit Wasser in Kontakt, müssen sie in Windeseile aktiv werden und jede Chance zur Fortpflanzung nutzen. So können bestimmte Farne zum Beispiel die Spaltöffnungen auf ihren Blättern schließen. Trocknet das Blatt aus, rollt es sich ein und die Pflanze wird zu einem trockenen kleinen Bündel. Trifft Wasser auf das Blatt, quellen die Zellen auf und die Blätter rollen sich automatisch wieder aus. Ein anderer extremer Vertreter der Auferstehungspflanzen ist die winzig kleine Sukkulente Chamaegigas intrepidus. Sie ist ein kleines, aber unfassbar zähes Braunwurzgewächs. 11 Monate im Jahr verharrt die Mini-Pflanze fast vollkommen ausgedörrt in kleinen Dellen auf den rauen Granitfelsen in der Wüste Namibias. Dort Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert, trotz die Temperaturen bis zu 50 Grad. Kommt es dann zu einem seltenen Regenguss, der die Delle füllt, faltet sich die Pflanze auf. Dabei nimmt sie ein Vielfaches ihrer ursprünglichen Größe an. In Windeseile treibt sie einen Spross, der blüht und für die Vermehrung sorgt. Verschwindet der Niederschlag, schrumpelt die Pflanze wieder zusammen und bleibt als kleines, trockenes Pflanzenkrümelchen zurück. Chamaegigas kann mit diesem kruden Lebensentwurf nicht nur extreme Trockenheit und Hitze aushalten. Auch die krasse UV-Strahlung in ihrem Lebensraum, ein extremer Mangel an Nährstoffen und starke Schwankungen im pH-Wert machen der kleinen Wüstenpflanze nichts aus. Kein Wunder, dass ihr Entdecker Kurt Dinter ihr diesen blumigen Namen gab. Auf Deutsch heißt die Pflanze nämlich unerschrockener Zwergriese. Wassermangel ist eigentlich das häufigste Extrem, mit dem Pflanzen zurechtkommen müssen. In der Natur ist Wasser eben nicht auf Knopfdruck zu haben. Besonders in sehr heißen, trockenen Wüsten haben Pflanzen ein hartes Los. Aber selbst dort haben sich Experten angesiedelt, die mit ihren besonderen Überlebensstrategien ihren Fortbestand sichern. Habt ihr euch mal gefragt, warum Kakteen oft kugelig sind und mit Dornen besetzt? Mit der Kugelform verringern die Kakteen nämlich ihre Oberfläche, wodurch sie weniger Wasser verdunsten. Auch andere Formen helfen bei der Wassereinsparung. Manche Kakteen wachsen so, dass sie sich selbst je nach Tageszeit Schatten spenden. Witzig, oder? Die Dornen sind im Grunde die Blätter der Kakteen, die so klein und festgebaut sind, dass auch sie kein Wasser verlieren und gleichzeitig die Pflanze vor hungrigen und durstigen Fressfeinden schützen. Ihren Stoffwechsel haben Kakteen so verändert, dass sie sozusagen tagsüber die Luft anhalten. Erst nachts öffnen sich ihre Poren und nehmen Kohlendioxid aus der Luft auf. Würden sie das tagsüber machen, würde als Nebeneffekt viel zu viel Feuchtigkeit aus den Zellen verdunsten. Das Kohlendioxid muss dann aber erstmal in den Pflanzenzellen eingelagert werden. Denn erst mit Hilfe der Sonneneinstrahlung am Tag kann der Kaktus das CO2 in den wertvollen Zucker umwandeln, den er zum Wachsen braucht. Nicht nur oberirdisch haben Kakteen einen besonderen Aufbau. Die Wasserspeicherpflanzen besitzen auch ein besonderes Wurzelsystem. Es ist flach, aber sehr weitläufig und ähnlich aufgebaut wie eine Ziehharmonika. Die Kaktuswurzeln und Triebe bestehen aus zusammengefalteten Zellen, die sich wie ein Schwamm ausdehnen, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Das brauchen sie, um, wenn es dann doch mal regnet, in kürzester Zeit so viel Wasser wie möglich aufnehmen zu können.
Habt ihr gewusst?
Normale Pflanzen können mit einem dicken Regenguss nach einer Trockenphase nicht viel anfangen, weil ihre Wurzeln gar nicht aufnahmebereit sind für das viele Wasser. Deshalb kommt es nach langer Trockenheit häufig zu Überschwemmungen. Der riesige Saguaro-Kaktus, ihr wisst schon, der Cowboy-Kaktus aus den Westernfilmen, ist ein ganz anderes Kaliber. Er wächst in der Sonora-Wüste zwischen Mexiko und den USA. In seinem sukkulenten Zellsystem kann der Riese mehrere hundert Liter Wasser speichern. Und diese Flüssigkeit reicht ihm dann auch für den Rest des Jahres. Tagsüber ist es in der Sonora-Wüste bis zu 40 Grad heiß und nachts wird es bitterkalt. Der Saguaro-Kaktus wächst nur langsam, aber stetig. Bis zu 20 Meter hoch können diese Kolosse werden. Und wenn sich mal so ein Kaktus an seinem Standort eingerichtet hat, dann bleibt er auch da. Die Pflanzen werden über 100 Jahre alt. Hey ihr, sorry für die kleine Unterbrechung, aber ich möchte kurz ein bisschen Werbung machen für ein Pflanzsystem, das einfach richtig cool ist. Ich bin nämlich ein Riesenfan von den Pflanzgefäßen und Substraten von Lechusa. Die Marke kennt ihr bestimmt. Lechusa, das sind echte Experten, wenn wir über Topf- und Kübelpflanzen reden. Jetzt im Frühjahr ist ja Pflanzzeit und ich kann es kaum erwarten, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Auch die Zimmerpflanzen sind jetzt dran mit Umtopfen und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere neue grüne Mitbewohner demnächst bei mir einziehen wird. Also egal ob neu oder alt, jetzt ist die Zeit, eure Topfpflanzen in frisches Substrat zu setzen. Und da könnt ihr ihnen mal was richtig Gutes gönnen. Lechusa hat nämlich mineralische Pflanzsubstrate, die euren Lieblingen optimale Wachstumsbedingungen bieten. Die heißen Lechusa Pon und passen für Outdoor-Kübelpflanzen, Naschgemüse und Balkonblumen. Es gibt aber auch Spezialmischungen für Zimmerpflanzen, Orchideen, Kakteen oder Zitrus. Anders als einfache Blumenerde lässt die mineralische Mischung im Topf noch reichlich Luft an die Pflanzenwurzeln. Es gibt keine Staunässe, keine fauligen Wurzeln und auch keine Trauermücken in der Erde. Fantastisch, oder? Klingt doch gut. Für die Po- und Pflanzsubstrate werden nur hochwertige natürliche Ausgangsstoffe verwendet. Sie sind vegan und werden ohne Torf hergestellt. Mit den Poen-Substraten wachsen eure Pflanzen gesund und noch besser als in herkömmlicher Erde. Selbst wenn ihr keinen besonders grünen Daumen habt. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut mal in eurem Gartencenter oder auf www.lechusa.de vorbei. Dort findet ihr das komplette Sortiment. Viel Spaß beim Pflanzen! Und noch eine spannende Anpassung gibt es. Die meisten Kakteen öffnen ihre duftenden Blüten in der Nacht. Denn sie wollen keine Insekten anlocken, sondern nachtaktive Fledermäuse. Der Energiebedarf bei einer Nachtblüte ist einfach auch viel geringer als bei einer Blüte mitten in der Wüstensonne. Und ein Feigenkaktus, der kann auf Bestäuber ja mal komplett verzichten, denn bricht ein Stück von der Pflanze ab, zum Beispiel weil ein Tier daran irgendwie vorbeirempelt, dann bewurzelt dieses Teil sich einfach mal direkt wieder neu. In den Zellen des Kaktus ist nämlich so viel Wasser gespeichert, dass er genug Energie hat, im trockenen Sand neue Wurzeln zu treiben. Und wer in der grellen Wüstensonne wachsen will, der braucht nicht nur einen guten Wasserspeicher, sondern auch noch ein dickes Fell. Manche Kakteen haben das wörtlich genommen und eine feine Flaumschicht um sich geschlungen, die die Sonneneinstrahlung abhält. Was aber alle Kakteen gemeinsam haben, ist eine ledrige, wachsartige Außenhaut. Sie schützt die Pflanzen zusätzlich vor Verdunstung. Ganz andere Probleme haben Pflanzen, die in Überschwemmungsgebieten wachsen. Denn wenn ein Baum dauerhaft im Wasser steht, bekommen seine Wurzeln nicht genug Sauerstoff. Um ihren Bedarf zu decken, treiben Mangrovenbäume deswegen sogenannte Atemwurzeln oder Pneumatophore. Die wachsen nicht, wie Wurzeln es normalerweise tun, in die Erde rein. Das habt ihr schon mal in der Folge zum Gravitropismus gehört, warum Pflanzensprosse in der Regel immer nach oben und Wurzeln immer nach unten wachsen. Die Schwemmland-Pflanzenwurzeln wachsen also nicht Richtung Erdkern, sondern in die entgegengesetzte Richtung, an die Oberfläche. Das sieht absolut merkwürdig aus, wie kleine Termitenhügel, die rund um die Bäume aus der Erde wachsen. Aber so können die Wurzeln zusätzlich Sauerstoff aus der Luft aufnehmen. Auch unsere heimische Sumpfzypresse bildet solche Atemwurzeln. Nicht nur ein zu wenig oder zu viel an Wasser zwingt Pflanzen dazu, sich eine einzigartige Überlebensstrategie zuzulegen. Auch in Höhenlagen wie den Alpen oder dem Himalaya ist das Leben als Pflanze kein Zuckerschlecken. Viele alpine Pflanzen sind eher klein und sehr standfest, denn sie müssen gegen ständigen kalten Wind ankämpfen. Ihre Blätter sind häufig behaart. Diese feinen Härchen bilden eine isolierende Schicht, die Wärme speichert und Verdunstung reduziert. Ihre Wurzeln reichen besonders tief, damit sie sich gut festhalten können. Damit finden sie auch noch in den unteren Bodenschichten Wasser, das der Schnee zurücklässt. Und dann haben sie sogar eine eigene Sonnencreme dabei. Wie die Skifahrer und Tourengänger unter euch wissen, ist die UV-Strahlung in den Bergen ja besonders hoch. Alpine Pflanzen besitzen deswegen häufig besondere Pigmente, die sie vor dieser starken UV-Strahlung schützen und trotzdem aber noch Photosynthese ermöglichen. Und zu guter Letzt blühen alpine Pflanzen in der Regel auch recht früh im Jahr. Denn im Frühling ist es feucht genug, aber schon so warm, sodass die kleinen Pflänzchen alles haben, was sie für die Blüte und Samenbildung brauchen. Denn davor ist es zu kalt und im Sommer ist es zu trocken. Wenn man alleine keine Chance hat, muss man sich zusammentun. Kein Wunder also, dass die extremsten Überlebenskünstler nicht aus einem, sondern gleich zwei Lebewesen bestehen. Flechten sind eine Kombination aus Alge und Pilz, ein sogenanntes Doppelwesen. Die Algen betreiben Photosynthese und stellen die Nahrung bereit, die der Pilz benötigt. Der Pilz wiederum schützt die Alge vor Austrocknung und UV-Strahlung. Diese Symbiose macht die Flechte zum Multitalent. Über 25.000 Flechtenarten sind uns bekannt und sie besiedeln Lebensräume, die den meisten anderen Lebewesen viel zu gruselig sind. Biologisch gesehen gehören die Flechten übrigens nicht zu den Pflanzen, sondern zu den Pilzen. Die meisten Flechten sind Schlauchpilze, die sich mit einer Grün- oder Blaualge zusammentun. Flechten sind klein und wachsen nur sehr langsam, manchmal nur wenige Zehntel Millimeter im Jahr. Das macht aber nichts, denn dort, wo sie sich ausbreiten, zum Beispiel auf Steinen, an Baumrinde oder auf extrem kargem Boden, da haben sie eh keine Konkurrenz zu befürchten. Flechten wachsen sogar an Hausmauern. Die Schneeflechte zum Beispiel lebt im Himalaya, den Alpen und in den Appalachen in extremen Höhenlagen bis in die Schneegrenze. Dort wächst sie in 4.000 bis 5.000 Metern Höhe auf extrem nährstoffarmem, saurem Boden. Trockene Luft bei ständigem Wind und starke Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter können der Flechte nichts anhaben. Fehlt das Wasser, fällt die Flechte in eine Ruhestarre. Dabei trocknet sie fast vollständig aus und stellt ihren Stoffwechsel ein. Das schützt die Pflanze vor extremer Trockenheit, Hitze und Kälte zwischen plus 50 und minus 50 Grad oder starker Strahlung. In der Ruhestarre können manche Flechten mehrere Jahrzehnte überleben. Es gibt Flechtenbestände, die ein Alter von mehreren tausend Jahren zusammenbringen. Irre. Selbst in der Antarktis wachsen Flechten und, haltet euch fest, sogar den freien Weltraum hat eine Landkartenflechte für 2 Wochen unbeschadet überstanden. Also wirklich, Pflanzen haben es einfach drauf, oder? Schön, dass ihr zugehört habt, liebe Grünstadtmenschen. Bleibt neugierig und interessiert, denn die Welt der Pflanzen ist einfach voller faszinierender Geschichten. Ich verabschiede mich für heute, aber ich bin schon bald zurück mit neuen aufregenden Themen, cleveren Infos und Praxistipps rund um den Garten. Abonniert doch unseren Podcast Grünstadtmenschen auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder wo auch immer, denn dann bekommt ihr uns immer direkt auf eure Playlist. Also, bis zum nächsten Mal, eure Carina.
Grünstadtmenschen, grün und clever.